Heute aus der Kategorie, was kann man sonst noch so machen, außer Facebook und Instagram Ads schalten für E-Commerce, und zwar Pinterest Ads. Und darüber sprechen wir mit Philipp Kammerer aus Österreich zugeschaltet, wie man Pinterest Ads für E-Commerce denken muss. Viel Spaß!
Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im Adsventure.de-Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren. Und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
Gut, und damit dann herzlich willkommen und hallo in Folge Nummer 34, in der unsere Leitung bis nach Österreich geht. Wir dürfen den Philipp begrüßen, den Philipp Kammerer. Grüß dich, Philipp.
Hi, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und natürlich auch den Sebastian, der ist natürlich auch mit am Start.
Selbstverständlich.
Herzlich willkommen, Sebastian. Genau, wir wollen heute in dieser Folge über ein Thema sprechen. Das haben wir gerade im Vorgespräch schon kurz diskutiert, was wir so im Podcast tatsächlich noch nicht besprochen haben. Und zwar über Pinterest und über Performance Advertising auf Pinterest. Und damit dazu sozusagen haben wir uns, wenn man so will, Verstärkung hier reingeholt, nämlich von dem lieben Philipp, der ganz kurze Vorstellung von ihm, auch schon seit vielen Jahren im Online-Marketing unterwegs ist, als Dienstleister sozusagen unterwegs ist und Werbeanzeigen entsprechend für E-Commerce-Unternehmen oder für Online-Shops umsetzt und das schwerpunktmäßig eben auch auf den Social-Plattformen, unter anderem eben auch auf Pinterest. Ist das korrekt, Philipp, oder habe ich hier jetzt irgendwas vergessen?
Ja, also du hast nichts vergessen, ist so korrekt.
Das ist schön. Und darf ich nochmal kurz fragen, aus Österreich, wo genau hin geht denn unsere Leitung nach Österreich, damit sich unsere Zuhörer das vorstellen können? Wir haben ja auch, das sehen wir in den Statistiken immer wieder, haben ja auch Zuhörer aus Österreich, deswegen, schieß mal los. Wo genau bist du?
Ja, ich bin in Linz.
Cool, sehr schön. Dann herzlich willkommen und schön, dass sich jetzt dadurch irgendwie die Möglichkeit für uns gibt, auch mal über den Tellerrand drüber hinauszuschauen. Wir wollen das ja das eine oder andere Mal machen oder ich glaube, wir diskutieren des Öfteren darüber, dass wir uns freuen, wenn wir auch mal außerhalb der Facebook-Werbeplattform Dinge sehen, die vor allem auch funktionieren und die eben auch spannend sind. Und Pinterest kann da ja schon ein ganz spannender Kanal sein. Wobei man den ja vielleicht für E-Commerce, also für performance-getriebene Kampagnen etwas anders denken möchte. Aber ein Schritt nach dem anderen, würde ich sagen. Warum würdest du sagen, und Frage an dich, Philipp, warum würdest du sagen, ist Pinterest denn so spannend? Also warum macht es Sinn, da jetzt aktiv zu sein aus Sicht eines E-Commerce-Unternehmens?
Ja, ich sage immer, Pinterest ist jetzt wie Facebook vor ein paar Jahren. Das heißt, die Konkurrenz ist einfach noch wesentlich geringer und die CPM-Preise, also tausender Kontaktpreise, sind dementsprechend auch noch geringer. Das ist einmal ein Punkt. Dann der zweite Punkt ist, dass Pinterest-User sehr kaufkräftig sind. Also es gibt ja dazu schon einige Statistiken, die das auch bestätigen. Also im Vergleich zu anderen Social-Media-Plattformen tummeln sich einfach auf Pinterest viele, die ein direktes Kaufinteresse haben. Das macht die Plattform natürlich zusätzlich interessant für E-Commerce.
Würdest du, wenn ich da mal kurz einhaken darf, oder würdet ihr, Frage an euch beide, würdet ihr Pinterest tendenziell eher als eine Social-Media-Plattform sehen? Oder, wie Sie ja selbst auch sagen, als visuelle Suchmaschine am Ende mit sozialem Charakter. Also was würde ich sagen, überwiegt?
Also aus meiner Sicht ist es im Endeffekt eine Mischung aus beidem. Auch im Targeting ist es eine Kombination aus beidem. Du kannst sowohl Keywords als auch Interessen targetieren. Also es ist zwar ein bisschen eine Mischung aus Google und Facebook und Instagram und allem gemeinsam, aber ja. Und ja, ich würde sagen, es ist eine Kombination aus beidem. Es hat Charakter, Eigenschaften von beiden Welten.
Ja, ich meine, die Interaktion ist natürlich jetzt nicht so wie auf dem Facebook-Advertising kostenlos, wo wir halt Kommentare und Likes und ohne Ende drunter haben. Es ist halt wesentlich mehr auf die einzelne Person fokussiert, aber natürlich hat es schon aufgrund der inspirativen Plattform eher einen, wahrscheinlich so, wie es halt Pinterest nennt, ne? Einen visuellen Suchmaschinencharakter oder eine visuelle Suchmaschine. Vielleicht ist es genau die Beschreibung, die darauf zutrifft, aber ist jetzt ja auch nicht unbedingt die, also aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe das auch selber aktiv tatsächlich, bevor ich es benutzt habe, wann ging das los in Deutschland, 2019 irgendwann im Frühjahr müsste es gewesen sein, als wir quasi starten konnten, habe ich es auch selber davor eigentlich
starten konnten mit Werbeanzeigen, meinst du, ne?
Genau, starten konnten mit Werbeanzeigen, habe ich es eigentlich auch selber nicht arg genutzt und deswegen ist auch mal interessant, halt diese ganz andere Zielgruppe dazu rein von Leuten, ja.
Man muss da jetzt vielleicht eine Sache sagen, auch selbstkritisch, wir müssen in unserem Podcast sehr stark mal noch an der Frauenquote arbeiten. Vermutlich ist das vielleicht auch ein Punkt, weshalb wir jetzt in dieser Runde nicht so stark vielleicht auf Pinterest unterwegs sind. Das wäre jetzt auch eine Frage in die Runde oder das wäre jetzt meine These, die ich aufstellen würde. Vermutlich ist es dann halt doch eher vielleicht eine weiblichere Plattform mit einer zumindest weiblicheren Zielgruppe. Oder wie seht ihr das, Philipp? Was sagst du?
Ja. Auf jeden Fall, also das bestätigen die Zahlen, obwohl die Tendenz dazu geht, dass auch immer mehr Männer Pinterest haben. Und Pinterest ist auch tendenziell eher eine ältere Plattform, würde ich auch sagen, von der Zielgruppe her. Also das beobachte ich auch immer wieder.
Ja, also vermutlich irgendwo über, also wahrscheinlich deutlich über TikTok und Snapchat anzusiedeln, was das Alter anbelangt, das würde ich tatsächlich auch so unterstreichen. Ja. Du hast gesagt, dass die CPM-Preise relativ niedrig sind. Kann man das vielleicht irgendwie, ich sag mal, quantifizieren? Also würdest du sagen, die sind um die Hälfte niedriger als auf Facebook oder noch niedriger?
Je nach Branche ein Drittel bis ein Fünftel, Stand jetzt.
Ja, ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir so sehen in den Accounts, die wir betreuen. Die Reichweite ist tatsächlich schon deutlich, deutlich günstiger als irgendwie auf einem Facebook oder wenn wir jetzt mal, sagen wir mal, auf der Facebook-Plattform etwas Cherry-Picking betreiben und sagen würden, im Feed auf Facebook oder im Feed auf Instagram ist, glaube ich, schon bedeutend teurer. Ja. Bevor wir aber, also wir kommen natürlich gleich nochmal auch auf das Kampagnenthema, aber eine Frage, die da natürlich geklärt sein muss, besonders wenn man es aus Performance-Gesichtspunkten betrachtet. Ich sage mal so, lasst mich mal vorsichtig ausdrücken, günstige Reichweite ist natürlich super nett. Das heißt, der günstige CPM ist natürlich cool, aber wenn dann aus der günstigen Reichweite keine Ergebnisse entstehen, also schlussendlich niemand konvertiert, nützt mir das ja auch nicht ganz so viel, wenn ich es aus Performance-Gesichtspunkten betrachte. Seht ihr oder siehst du trotzdem, dass sich das lohnt, also für Performance-Advertiser, auch im Vergleich zu Facebook?
Ja. Das Gute ist, ich kann ja direkt vergleichen bei einigen Kunden, weil ich bei einigen Kunden beides betreue, Facebook und Pinterest. Und was ich immer wieder sehe, ist, dass Pinterest ein bisschen weniger profitabel ist als Facebook, aber es ist trotzdem auf jeden Fall profitabel, also ein bisschen weniger profitabel als Facebook, weil Facebook einfach einen sehr guten Algorithmus hat und sehr gut auf Conversions optimieren kann und Pinterest da vermutlich noch ein bisschen dran arbeiten muss, aber es ist auf jeden Fall schon profitabel, wenn man es richtig macht.
Okay. Sebastian, was sind deine Erfahrungen?
Ja, also ich denke, man ist halt ein bisschen verwöhnt durch Facebook und Instagram und hat halt so dieses, ja, wenn alles stimmt, dann läuft es in der Regel, ne? Also wir haben auch oft genug Struggles und anderen Dingen, aber ich denke, ja, also wenn die Sterne richtig stehen im Performance-Himmel, dann funktioniert es. Aber das ist ja so wie immer relativ schwer zu sagen. Aber was ich sehe, was ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist, Philipp, Thema Attribution. Es ist ja teilweise so, dass viele User auf Pinterest noch nicht eingeloggt sind, dass es teilweise im Matching schwieriger ist, klar die Conversions zu attribuieren und dass wir natürlich auch auf einem sehr, sehr, also einem Top-Funnel, nicht im Top-Funnel sind, gibt es sowas, also der Top-Top-Funnel.
Also, heute werden wir dir hier die Buzzwörter gedroppt, Wahnsinn.
Okay, also quasi halt in einem wirklich Erstkontakt, der vielleicht noch gar nicht einen User dazu bringt, zu kaufen, aber halt dieser inspirative Charakter vielleicht eher ein bisschen stärker ist, weil, ich bin gleich fertig, weil der, also das Gefühl, was ich habe auf Pinterest ist, es gibt gar nicht so viele Advertiser, ne, das bestätigt ja auch dieses niedrigen CPM-Preis, was du gesagt hast, und man sieht eben häufig die gleichen Brands, wenn man durch Pinterest mal durchscrollt, das ist nicht so wie bei Facebook, dass du wirklich immer andere Sachen siehst, und da wäre jetzt so ein bisschen die Frage, naja, wie hängt das zusammen, also das sind jetzt ja mehrere Fragen, die ich jetzt zusammengefasst habe, also einmal die Thematik mit Performance, Matching der Geschichten, einmal das, und dann noch der Gedanke, okay, wenn wir weniger Werbetreibende haben auf der Plattform und weniger, einfach nur weniger Brands an sich, führt es dazu, dass wir vielleicht eine schlechtere Performance haben, weil so viel von denen zu sehen ist, oder führt es dazu, dass wir eventuell einfach einen früheren Kontaktpunkt mit dem User haben? Das ist so ein bisschen, also das ist so meine Gefühle, wenn ich mit der Plattform arbeite.
Ja, also schlussendlich, was ich allgemein sagen kann, Pinterest konvertiert eben am schlechter als Facebook, aber die Preise gleichen das im Endeffekt wieder aus, dass man trotzdem günstige CPAs hat. Also es fällt mir das deutsche Wort nicht mal mehr ein.
Akquisekosten.
Also das Englische.
Genau, Akquisekosten. Ja. Genau. An was waren deine zwei Fragen?
Also einmal das Thema mit Matching, also ob du es auch beobachtet hast, dass halt, oder vermutest du das auch, dass aufgrund von dem, weil weniger Leute eingeloggt sind, bei Facebook, ne, du kommst ja nicht in den Feed, ohne eingeloggt zu sein. Und bei Pinterest ist es ja so, dass du über SEO ja auch viel organisch schon findest, in der Google-Bildersuche. Und wenn da jemand das zum Beispiel als eine Ad auch sehen würde in der Übersicht, dann würde der ja nicht getrackt werden können, oder?
Mhm. Ja, es gibt ja dafür das Enhanced Matching bei Pinterest, ja. Was da Aushilfe schafft.
Ja. Hast du, haben das bei dir die Kunden implementiert, weißt du das? Oder
ich implementiere das bei Kunden, ja. Ja, ist ja ein bisschen ein Grauzonenbereich natürlich. Klar. Aber es funktioniert.
Ja. Kurzer Einwurf von meiner Seite. Enhanced Matching bei Pinterest ist im Prinzip dasselbe, was Facebook mit dem erweiterten Abgleich oder Advanced Matching anbietet. Heißt also, es werden zusätzliche Informationen halt erfasst, als nur cookie-basiert, ob jemand hier was gekauft hat oder halt eben nicht. Also, was ich dazu auch noch sagen möchte oder kann, ich glaube, es ist tatsächlich so denke ich zumindest über Pinterest, dass in den meisten Targetings zumindest, dass dir die günstigen Preise, also die extrem günstigen CPMs, daraus resultieren die extrem günstigen Klickpreise, eine so große Menge an Traffic bringen können, dass du dadurch eben halt auch eine niedrigere Conversion Rate wiederum ausgleichen kannst. Aber ja, ich sehe es auch so, dass es von der Performance her auf jeden Fall unter Facebook anzusiedeln ist, aber ehrlicherweise vermutlich ist das auf absehbare Zeit wahrscheinlich jede andere Plattform außerhalb von Facebook, weil halt so viele Daten einfach irgendwie keiner hat. Aber ja, das kann man schon ausgleichen und ich glaube, aber wir kommen nochmal zum Thema Kampagnen-Setup und Co. Meiner Meinung nach, das Thema Keyword-Targeting in Kombination mit anderen Targetings ist also das, was Pinterest so ein bisschen einzigartig macht, was man halt so auf Facebook irgendwie nicht haben kann. Aber gut, wir kommen gleich nochmal dazu. Beziehungsweise lass uns doch eigentlich jetzt direkt dazu kommen. Und zwar zum Thema, wenn ich jetzt starten möchte, angenommen, ich habe jetzt schon irgendwie ein Account-Setup für Facebook aufgebaut. Gehen wir davon aus, es ist ein Full-Funnel-Account-Setup, so wie wir darüber immer drüber sprechen. Zum Beispiel in 3 Funnel-Stufen aufgeteilt. Damit bin ich zufrieden. So möchte jetzt irgendwie auch bei Pinterest was starten. Was gilt es da irgendwie grundsätzlich zu beachten? Was gibt es für technische Themen? Wie näher ich mich sozusagen an dieses Thema ran?
Ja, also bei Pinterest ist es so, dass man diese Plattform von der Kampagnenstruktur anders denken muss. Also ich sehe das häufig oder ich habe am Anfang auch den Fehler gemacht, dass ich eben vorher schon viel Erfahrung in Facebook Ads hatte und dann die Kampagnenstruktur rübergenommen habe zu Pinterest. Aber es funktioniert nicht so gut. Das ist das Gleiche wie viele Google Ads Agenturen dann anfangen, Facebook-Ads zu schalten und die Kampagnenstruktur von Google auf Facebook übertragen. Das funktioniert meistens auch nicht. Deswegen muss man das ein bisschen neu denken.
Und was meinst du jetzt zum Beispiel damit? Was sollte ich nicht von Facebook übernehmen? Oder was sollte ich vermeiden?
Also konkret, die Kampagnenstruktur muss einfach komplett anders aufgebaut werden oder sollte ganz anders aufgebaut werden. Zum Beispiel, also Pinterest empfiehlt, und das ist auch das, was einfach bei Pinterest gut funktioniert, zum Beispiel Retargeting-Zielgruppen, also Website-Besucher mit einer 10% Act-Alike, weil das Pendant zu einer Look-Alike ist, zu kombinieren in einer Anzeigengruppe. Würde ich zum Beispiel bei Facebook nie machen, aber bei Pinterest funktioniert genau das am besten. Oder Keywords zu kombinieren mit einem Level 1 Interesse. Das sind die breiten Interessen bei Pinterest, wie Hochzeit, Architektur und so weiter. Oder Pinterest empfiehlt, die erweiterte Targeting-Ausweitung in den meisten Fällen mit auszuwählen, nämlich immer außer im Katalog. Genau, also bei Pinterest funktioniert es am besten, sehr breit zu targetieren.
Und ja. Ich glaube, am Ende ist es vermutlich auch nötig, schätze ich mal, weil eben halt die Gesamtreichweite in der Audience nicht so groß ist wie halt auf einem Facebook. Das ist ja immer so das, wo ganz viele, wie du auch sagst, glaube ich, so mit dem Facebook-Approach kommen und sagen, naja gut, bei Facebook kann ich irgendwie bis aufs Alter genau jemanden targetieren, der sich für Veganismus und FC Bayern München interessiert und 25 Jahre alt ist und habe immer noch 1 Million Menschen oder so, keine Ahnung, jetzt mal völlig an den Haaren herbeigezogen. Diesen Approach, glaube ich, lässt sich, glaube ich, echt super schwer noch auf andere Plattformen übertragen und ja, wahrscheinlich auch auf Pinterest so. Ja.
Ja.
Was ich ganz spannend finde, was du gerade gesagt hast, dass du dann Retargeting Audiences mit Act-alike Audiences, also Lookalike Audiences quasi in einer Anzeigengruppe schlussendlich dann vermischt. Ist das jetzt eine spezifische Sache, die du so umsetzt, wenn du spezifisch eben mit Act-alikes, also mit Lookalikes arbeitest? Oder hast du das auch schon mal mit anderen Targetings in der Form getestet? Also mit anderen Targeting-Instrumenten auf Keywords zum Beispiel. Keywords plus Retargeting vermischt.
Die Kombination mit Retargeting, also mit Keywords habe ich das jetzt noch nicht getestet. Könnte man mal testen, definitiv. Also ich habe schlussendlich das umgesetzt, was einfach Pinterest empfiehlt, weil ich auch einen Ansprechpartner, einen direkten bei Pinterest habe. Und ja, das hat schlussendlich sehr gut funktioniert.
Okay. Ich bin da ja immer einigermaßen skeptisch, muss ich ehrlich sagen, was von Plattformen als Empfehlung kommt. Aber trotzdem, wir haben auch ganz guten Draht zu allen Plattformen. Liebe Grüße in alle Richtungen. Eine Empfehlung, die ja auch immer des Öfteren kommt, das ist so die klassische Empfehlung seitens der Plattformen. Wenn man startet mit Kampagnen, mach erstmal Traffic-Kampagnen und irgendwann dann auch mal Conversion-Kampagnen. Wie ist da deine Meinung dazu? Oder was siehst du da dazu?
Also ich würde mit Conversion-Kampagnen starten, weil es einfach besser, also wenn man das Ziel hat, den ROAS, den Return auf die Werbeausgaben zu möglichst hoch zu halten, den zu optimieren, einen möglichst hohen Return zu haben, dann würde ich auf jeden Fall mit Conversion-Kampagnen starten. Und ja, funktioniert dann
besser. Ich denke, es gibt schon einen Grund dafür, dass wir auch Traffic optimieren sollen, halt primär, dass besagtes Unternehmen mehr Geld verdient damit, aber das ist ja auch, also am Anfang war es ja so, man musste sich ja das freischalten, ne? Die Optimierung auf Purchase, also auf den Checkout bei Pinterest, mittlerweile kannst du ja, also soweit ich das noch in Erinnerung habe, direkt auf Checkout optimieren, wenn alles richtig eingesetzt ist mit Tracking. Kommen wir ja auch zum Thema Tracking gleich. Was gibt es denn da zu beachten zum Thema Pinterest-Tag? Philipp?
Ja, schlussendlich ist das sehr ähnlich wie bei Facebook. Also Pinterest Tag ist eigentlich nichts anderes als der Facebook Pixel. Schlussendlich müssen alle Funnelstufen trackbar sein, also Warenkorb-Events, Kauf-Events und so weiter, damit Pinterest auch wieder nachvollziehen kann, wie sich der User verhaltet. Aber ist schlussendlich genau dasselbe wie bei Facebook. Für Shopify gibt es dazu auch gute Apps.
Ja,
genau.
Ja. Ich habe so einen Code quasi. Ja.
Welche Apps würdest du für Shopify spezifisch empfehlen?
Gute Frage. Fehlt mir ehrlich gesagt gerade der Name nicht ein, aber ich kann euch das nachschauen.
Das muss ich sein.
Ja, eine Sache, was ich dazu erwähnen möchte, ganz kurz, es ist einigermaßen frustrierend, dass die offizielle Pinterest-App für Shopify nicht in Europa und in Deutschland funktioniert und in Österreich entsprechend auch nicht, sondern nur in den Staaten funktioniert. Das ist ein bisschen doof. Das heißt, ja, es gibt schon weitere Apps, aber die sind halt alle dann kostenpflichtig. So viel nur als Info. Die offizielle Pinterest-App, warum auch immer, die funktioniert halt irgendwie nicht.
Lustig. Ja. Ich kann euch das gerne im Nachhinein noch heraussuchen und dann das in die Shownotes packen.
Genau, packen wir dann einfach in die Shownotes rein. Gibt's denn Möglichkeiten, mal so formuliert, gibt's denn Möglichkeiten auch mit Datenfeeds, nennen wir es mal so, zu arbeiten auf Pinterest mittlerweile?
Ja, definitiv. Du meinst Kataloge, oder? Wie bei Facebook.
Ja, genau.
Ja, es ist mittlerweile auch sehr ähnlich wie bei Facebook. Also Pinterest schaut sich dann natürlich auch Dinge von Google und von Facebook ab, ganz klar. Schlussendlich sind die Kataloge bei Pinterest auch wie bei Facebook eigentlich. Du lädst schlussendlich deinen Produktfeed hoch und kannst sie zum Beispiel im Retargeting nutzen, damit der User genau die Produkte wieder angezeigt bekommt, die er sich vorher angeschaut hat.
Okay, ja, also man kann ja, das auch nochmal kurz zur Diskussion oder als Frage, man kann ja quasi über den Katalog wie bei Facebook Retargeting umsetzen, klar, auf Basis von View Content oder Produktdetailseitenaufruf, wie das glaube ich bei Pinterest heißt, an Add to Cart, und aber ja auch Neukundenansprache, richtig?
Ja.
Hast du da irgendwie spezifisch Retargeting, ich sag mal so, Retargeting an sich, das funktioniert in den allermeisten Fällen ganz gut. Das ist so eine Maßnahme, die kann man natürlich immer mit reindenken in das Setup. Was mich spezifisch interessieren würde, sind deine Erfahrungen zur Neukundenansprache über Kataloge auf Pinterest. Mhm. Funktioniert das deiner Erfahrung nach oder was gilt es da zu beachten?
Also bei Pinterest hat es bei mir bisher nicht sonderlich gut funktioniert. Bei Facebook ja. Bei Facebook funktioniert es bei mir sehr gut. Und bei Pinterest hat es bei mir bisher nicht funktioniert. Also ich mache es mittlerweile nicht mehr. Kataloge nutze ich nur im Retargeting bei Pinterest. Also ja. Für kalte Zielgruppen eignen sich einfach andere Formate besser aus meiner Sicht.
Ja. Ich denke, das ist auch eine Sache von Creative, wo wir auch noch drauf kommen. Wenn der Katalog jetzt optimiert ist, natürlich, ne, mit einem Feed-Management oder so, dann kann es natürlich wieder anders aussehen, dass man da vielleicht auch so eine Art Collage sogar reinbekommt in so ein DPA, also so ein dynamischer Ad quasi. Aber in den meisten Fällen ist es halt freigestelltes Produktbild und dann ist es wahrscheinlich eher schwierig auf Pinterest. Ich habe es teilweise aber auch schon mal gelaufen gehabt und es lief tatsächlich auch besser als eine klassische Link-Ad auf Pinterest. Also ich nenne es mal Link-Ad, einfach ein klassischer Pin halt. Aber es lag daran, dass alles nicht gut lief, deswegen war das dann halt, hat es nicht krass ins Gewicht geschlagen, ob es jetzt über Dynamic-Ad am Schluss besser lief. Genau, deswegen. Ne? Was eine Sache, die mich bei den Pinterest-Katalogen ja besonders stört, ist, dass du nur einen Katalog verwenden kannst pro und den Ad-Account. Das ist ein bisschen so ein Ding, wo ich mir denke, wenn du jetzt irgendwie so einen Lifestyle-Katalog hast, Influencer-Katalog, das geht ja dann zum Beispiel nicht, oder?
Nein, geht nicht. Kommt vielleicht noch. Bei Facebook geht es ja.
An alle Pinterest-Ansprechpartner bitte intern pushen.
Das macht es natürlich auch, einigermaßen kompliziert, wenn du international unterwegs bist und dafür verschiedene Kataloge bräuchtest. Ne? Am Ende hast du dann mehrere Ad-Accounts, aber.
Ja, wie ich am Anfang gesagt habe, Pinterest ist wie Facebook vor ein paar Jahren.
Ja. Vom Gefühl her. Das ist wohl wahr. Und was mein Eindruck immer ist, wenn man dann mal, anders formuliert, man ist ja doch das eine oder andere Mal etwas genervt, vorsichtig formuliert von Facebook und von dem Business Manager. Wenn man aber dann mal wieder auf anderen Plattformen unterwegs ist, lernt man dann doch wiederum Dinge zu schätzen, die man dort hat.
Ja.
Sehr schön formuliert, Flo. Sehr schön formuliert.
Ja. Diplomatie ist mein zweiter Vorname, ja. Genau. Okay, aber lass uns nochmal kurz zur Kampagnenstruktur zurückkommen, dass wir vielleicht einmal das skizzieren, das ist natürlich das falsche Wort, weil wir sind in einem Audioformat, skizzieren können wir nicht, aber einmal kurz durchsprechen, wie du jetzt so ein Setup aufbauen würdest, wie du starten würdest und ja, was für Targetings du dann als Must-Have-Targetings nutzen könntest und zum Beispiel eben auch so Tricks wie misch doch einfach mal Retargeting und Act-A-Likes.
Ja, im Endeffekt setze ich drei Kampagnen auf. Die erste Kampagnen sind Retargeting und Act-A-Likes eben. Jede Anzeigengruppe beinhaltet eine Retargeting-Zielgruppe, meistens eben Website-Besucher. Da ist also je breiter, desto besser wieder. Und dann eine 10% Act-A-Like der Käufer, der Kunden. Genau, und in dieser Kampagne teste ich dann unterschiedliche Produkte gegeneinander. In jeder Anzeigengruppe teste ich drei Pins gegeneinander. Genau, und dann setze ich unterschiedliche Anzeigengruppen auf für unterschiedliche Produkte oder für Kategorien kann das auch Sinn machen. Also bei Pinterest funktioniert es auch gut, auf Kategorien zu verlinken, wenn man dementsprechende
Pins... Da muss ich eine Sache, typische Allmann-Frage... Dann haben wir ja aber ja ein Audience-Overlap hier, richtig?
Oh Gott.
Ja. Haben wir.
Und das ist okay, ja, deiner Erfahrung nach.
Ja, ist völlig okay. Man braucht sich keine Sorgen machen.
Okay. Das ist so die typische Frage, die sonst irgendwie immer kommt. Was ist mit Audience-Overlap? Deswegen wollte ich die auch mal kurz erwähnt haben. Aber okay. Sorry für die Unterbrechung. Wir haben die Act-A-Likes, wir haben die Retargeting, wir haben verschiedene Kategorie-Adsets oder Produkt-Adsets.
Also generell Audience Overlap. Ich weiß nicht, wie ihr das bei euch so macht, aber ich kümmere mich da auch bei Facebook sehr wenig drum.
Also ich ignoriere es gekonnt.
Ja.
Ja. Also ja, es ist, denke ich, einfach so eine Sache für die Performance und auch für die Metriken und das Feedback der Kunden. Wenn ich jetzt nicht das Feedback habe, dass jemand genervt ist von der Werbung, dann ist es mir herzlich egal. So. Aber es kann natürlich, es kann natürlich schon einen Grund dafür geben, dass man es eben ausschließt, klar. Aber wie du sagst, wenn ich unterschiedliche Creatives habe, unterschiedliche Leute anspreche oder so und dann einen Audience Overlap habe, dann also, wenn es nicht wirklich ist, also bei mir fällt es einfach meistens nicht ins Gewicht, dass ich jetzt sage, okay, das ist ein Riesenthema.
Ja.
Aber es wird halt immer wieder auf den Konferenzen geflaggt, wie Flo jetzt auch gesagt hat, ne? Es ist immer wieder ein Thema, Audience Overlap. Warum auch? Ich weiß es auch nicht, warum es so stark auf dem Thema ist. Das kann ich auch, mir auch nicht erklären, um ehrlich zu sein.
Weil der Mythos besteht, dass man sich selbst hochbietet.
Ja, genau. Aber das ist ja eigentlich mehrfach widerlegt. Das ergibt ja auch gar keinen Sinn, weil du ja, also alleine könntest du ja nie mit den ganzen Werbetreibenden hochbieten. Also da müsstest du ja, also es würde ja, also ich meine, der Mythos besteht, aber eigentlich ist es ja einfach widerlegbar.
Ja, schlussendlich spielt ja auch das Creative ins Targeting rein. Also du sprichst ja mit unterschiedlichen Creatives auch unterschiedliche Zielgruppen an. Ja. Der Algorithmus optimiert ja dann auf die entsprechende Zielgruppe. Also von dem her.
Ja, exakt. Ja. Da bin ich zu 100% bei dir.
Also kurze Frage dazu vielleicht noch. So, das heißt, du machst schon in allen Funnelstufen und in allen Targetings unterschiedliche Ansprachen und auch Creatives, oder? So weit wie möglich, oder Philipp?
An wen?
Philipp.
An mich?
Sorry.
Was war jetzt die Frage?
Du machst also in allen Funnelstufen und in allen unterschiedlichen Targetings auch unterschiedliche Ansprachen und Creatives, oder? Ja. So weit wie möglich halt.
Ja. Definitiv. Ja. Also, da können wir auch später noch dazu kommen, was eben da Sinn macht.
Ja.
Bezüglich Call to Actions und so weiter. Und was mir in der Zwischenzeit noch eingefallen ist, was sehr wichtig ist, nämlich das Verhältnis zwischen Budget und manuellen Gebot, das ist bei Pinterest sehr entscheidend. Wenn man mit manuellen Geboten arbeitet, ich habe einen Test gemacht, automatische Gebote versus manuelle Gebote. Manuelle Gebote haben für mich besser funktioniert. Da empfiehlt Pinterest automatische Gebote, so nebenbei.
So viel zum Thema.
Ja, aber das Verhältnis zwischen manuellen, beziehungsweise das Gebot, sollte ein Fünftel vom Budget sein von der Anzeigengruppe. Also das Budget muss mindestens das Fünffache vom Gebot sein, damit das wirklich gut funktioniert, weil sonst einfach nicht genug Conversions reinkommen, damit der Algorithmus optimieren kann.
Ja, also die quasi ähnlich wie bei Facebook, wobei da wahrscheinlich auch weniger Budget reicht, aber so 3 bis 5 Mal das Tagesbudget. Angenommen, ich habe 10 Euro Cost per Order, dann halt bei Pinterest tendenziell eher 50 Euro pro Tag und bei Facebook reichen da vermutlich auch 30 Euro pro Tag, weil einfach mehr Datenpunkte insgesamt da sind, wäre jetzt meine Meinung dazu. Ja. Aber nochmal, also das mit den Geboten würde ich nochmal einmal ganz kurz zurückstellen. Ich würde nochmal gerne unser Setup einmal zurückholen, und weil wir waren jetzt bisher ja nur im Top-Funnel unterwegs. Das heißt, wir haben eben die Active-Likes hauptsächlich, aber ich würde gerne halt auf ein Thema nochmal kommen, nämlich die Keywords und dann auch die unteren Funnel-Stufen. Aber jetzt erstmal zu den Keywords. Wie gehst du mit den Keywords ran und wie kombinierst du das? Das hast du vorhin mal kurz erwähnt. Wie kombinierst du Keywords mit Interests?
Genau. Ich setze eben wieder eine Kampagne auf, die für Keywords und Interessen gedacht ist. Und dann kombiniere ich in jeder beziehungsweise jedes Keyword-Set. Also ich teile die Keywords in Keyword-Sets auf. Zum Beispiel beim Thema Hochzeit gibt es Gastgeschenke, es gibt Dekoartikel und was auch immer. Das sind unterschiedliche Keyword-Sets. Und jedes Keyword-Set kombiniere ich mit dem Level 1 Interesse für die jeweilige Nische. Da kommt meistens sowieso nur ein Interesse in Frage. Das sind die großen Interessen. Als Keyword-Option wähle ich immer Broadmatch.
Mhm.
Genau.
Kannst du nochmal ganz kurz erwähnen, wir sind ja in einem Paid Social Podcast, was Broadmatch bedeutet bei Keywords. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier Google Ads machen oder AdWords-Kampagnen schon gemacht haben, aber vielleicht einmal ganz kurz erwähnen.
Ja, Broadmatch heißt einfach, dass die Anzeige nicht nur ausgespielt wird, wenn direkt das Keyword eingegeben wird, sondern in allen möglichen Kombinationen, die man sich vorstellen kann, schlussendlich. Und ja, bei Pinterest funktioniert es einfach am besten, breit reinzugehen, und deswegen funktionieren auch Broad-Match-Kampagnen, also mit dieser Keyword-Option am besten. Also alles andere kann man schlussendlich vergessen, weil die Zielgruppe viel zu klein wird bei Pinterest. Ja. Bei Google ist das ein bisschen anders, aber bei Pinterest ist das einfach so.
Ja, ja. Wie kommst du denn an die Keywords? Also wo generierst du dir die? Aus einem Keyword-Planner von Google oder aus den Search-Kampagnen, die du hast? Oder wie gehst du daran?
Ja, schlussendlich mache ich einfach eine umfassende Keyword-Recherche. Also wenn es schon Search-Kampagnen gibt auf Google, kann man die übernehmen. Man kann den Keyword-Planner nutzen, man kann das keywordtool.io nutzen, also die gängigen Keyword-Tools, oder bei Pinterest selbst recherchieren. Wenn man hier ein Keyword eingibt, gibt es auch eine Autovervollständigung wie bei Google. Man bekommt die Keywords angezeigt, die am meisten eingegeben werden in der Kombination. Also
ein guter Tipp ist da auch, einen guten Account-Manager zu haben, weil dann macht der manchmal sogar die Keyword-Research für dich. Das ist auch ganz praktisch. Das ist auch ganz cool. Also die kriegen tatsächlich auch mal ganz gute Insights darüber, was viel Suchvolumen hat, weil das ist ja, wenn du weißt ja nicht, was das Suchvolumen ist auf Pinterest, also nicht so direkt, du hast ja keinen Einblick darin. Ich wollte auch noch eine Frage, ich wollte die kleine Frage stellen, Flo, und noch eine andere Frage zum Thema Keywords. Wie ist es eine Und-Verknüpfung, wenn du Level 1 Interest kombinierst, oder ist es eine Oder-Verknüpfung? Also heißt Keyword oder Level 1 Interest, oder muss beides zutreffen?
Also es ist immer eine Oder-Verknüpfung, auch bei dem Retargeting plus 10% Act-alike.
Okay, ja. Also es ist quasi einfach eine Addition dazu, und du erreichst dann sowohl die Level 1 Interest als auch eventuell die Keyword-Leute.
Genau, du bist relativ breit einfach in den Markt rein.
Ja, weil die Beobachtung hatte ich eben auch, dass ich teilweise nochmal zu spezifisch in den Keywords war und dass die Reichweite einfach nur viel zu gering auch war. Also wie du es auch gesagt hast, dass man eben hier schon sehr, 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 sehr broad gehen muss, ja.
Ja.
Dazu vielleicht auch noch eine Frage. Ich weiß, wir reiten jetzt sehr auf dem Keyword-Thema rum, aber ich glaube, es ist spannend, eben weil wir ja hauptsächlich sonst irgendwie eher über Interest-Based Targeting und so sprechen. Gehst du da dann vor bei der Optimierung eines Google-Kontos, eines Google-Ads-Kontos, dass du dann sagst, im Laufe der Zeit schaust du dir die Low-Performer-Keywords an, wirfst die raus, oder lässt du das entsprechend einfach mal laufen dann?
Mache ich in dem Fall nicht. Also bei Google auf jeden Fall. Aber bei Pinterest mache ich das nicht. Also ich schaue mir da die Keywords auch nicht an, weil es einfach vom Volumen her einfach nicht interessant ist.
Okay.
Wirst du
gekauft? Interessant. Vielleicht noch eine letzte Frage zum Thema Top-Funnel-Targeting. Grenzt du das Ganze dann vermutlich auch nochmal demografisch ein, schätze ich mal? Oder lässt du das dann auch weiter offen tendenziell?
Tendenziell offen. Dann kommt es so ein bisschen auf die Zielgruppe an. Wenn ich weiß jetzt, das Produkt kaufen sowieso nur Frauen, dann kann man schon mal Frauen einstellen. Oder vom Alter her, aber tendenziell eher breit als zu eng, ja.
Nach der Devise von Florian Litters, go broad or go home.
Passend auf dazu. Facebook zumindest. Auf Facebook, ja. Das ist ein Unterschied, ja. Ich würde es bei Pinterest tendenziell auch eher spezifischer halten, ja. Okay. Ja. Gut, dann genau, haben wir die Top-Funnel-Geschichten abgeschlossen. Dann gibt es ja, wir haben über den Katalog gesprochen, also dynamisches Retargeting. Es gibt ja aber auch noch andere Audiences, die du nutzen kannst für Retargeting oder für Middle-Funnel, Bottom-Funnel-Targeting, wie auch immer. Lass uns da noch ganz kurz drüber sprechen, bevor wir dann nochmal gerne über Creatives und vielleicht nochmal eine Frage zum automatischen Gebot dann, aber erst nochmal eben die anderen Maßnahmen, Instrumente für Retargeting. Was sind da deine Erfahrungen oder was gibt's? So formuliert, was gibt's und was sind deine Erfahrungen?
Ja, ich nutze dann eben noch eine dritte Kampagne, das ist dann die Katalogkampagne. Da nutze ich eben die unterschiedlichsten Zeiträume schlussendlich. Also es gibt ja 180 Tage, 60 Tage und so weiter. Ich kenne jetzt auch nicht alle auswendig, aber schlussendlich, da funktionieren auch die größten Zeiträume wieder besser, weil die Zielgruppe breiter ist, aber ich nutze alle Zeiträume.
Okay, das ist ja das dynamische Retargeting. Aber es gibt ja auch noch die anderen Maßnahmen, ne? Ich nenne es mal die Interaktions-Custom Audience, Engagement-Custom Audience aus dem Hause Facebook. Gibt es ja auch ähnlich bei Pinterest.
Ja.
Wie sind deine Erfahrungen? Wie sind deine Erfahrungen mit klassischem Retargeting, also statischem Retargeting auf Basis des Tags, eben ohne den Katalog.
Ja, also klassische Website-Besuche meinst du, oder?
Genau.
Ja, das ist die Zielgruppe, die ich hauptsächlich nutze, weil sie am größten ist.
Also, aber nutzt du die, dazu dann gleich mal eine Frage, nutzt du dann deine Website-Besucher in der Kombination mit den Act-Likes einmal so und zusätzlich nochmal als alleinstehende Anzeigengruppe oder sind die dann nur im Top-Funnel dabei?
Nutze ich nur in Kombination. Also für mich, okay. Hat, ich habe es getestet, auch Website-Besucher alleine zu nehmen, aber es funktioniert auf Pinterest definitiv besser in Kombination mit den 10% Act-Likes aus den Käufen, das ist wichtig.
Mhm. Genau. Okay. Und die Interaktions-Custom-Audience oder heißt ein bisschen anders, Pin-Engagement-Custom-Audience oder so, kombinierst du die dann auch mit Top-Funnel-Targetings oder lässt du die komplett raus?
Wenn ich sie nutze, dann nutze ich sie auch in Kombination mit den 10% Act-Likes. Es kommt so ein bisschen auf den Account an, wie viel Aktion der hat. Wenn der wirklich viel Aktion hat, dann kann das schon Sinn machen. Wenn das ein Account ist mit weniger Aktion, dann bringt das kaum etwas. Ja.
Okay. Ja, spannend. Dann haben wir da tatsächlich ja schon eine doch größere Differenzierung zu Facebook, indem man theoretisch ja sagen könnte, man hat in unserer Sprache Tofu und Bofu und der Mofu fällt halt einfach raus, also der Middle of Funnel fällt raus, weil der ist im Top Funnel quasi mit rein verarbeitet. Ja, ich glaube, das ist ganz spannend, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp oder auf jeden Fall was man testen sollte, ja. Ja, bevor wir dann über Creative sprechen, hätte ich vielleicht, oder Creatives und Saisonalität, weil wir sind in Q4, das ist natürlich eine wichtige Zeit, aber bevor wir darüber sprechen, würde ich gerne nochmal ganz kurz zum Thema Gebote kommen. Und insbesondere das Thema automatische Gebote diskutieren. Das ist ja relativ neu. Ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf, wann das gelauncht wurde, aber ich glaube, gefühlt in den letzten 3 Monaten kommt das hin.
Ja, in den letzten 3 Monaten.
Genau, das ist ja relativ neu und du hattest vorhin schon mal kurz durchklingen lassen, deine Erfahrungen damit sind jetzt nicht so prickelnd.
Ja.
Ist das richtig so?
Ja, also schlussendlich bin ich auf allen Plattformen geprägt von manuellen. Ich arbeite sehr gerne mit manuellen Geboten auf allen Plattformen, auf Google und Facebook auch. Und bei Pinterest gab es ja am Anfang nur die Option, deswegen musste ich damit arbeiten. Wie es rauskam, habe ich es getestet. Für mich hat es weniger gut funktioniert. Einfach. Also der CPA ist schlussendlich bei manuellen Geboten einfach stabiler als mit automatischen Geboten, weil im Endeffekt dann nur Budget ausgegeben wird, wenn dieses Conversion-Ziel auch erreicht werden kann. Also eigentlich ähnlich wie bei Facebook.
Ja, das ist tatsächlich auch das, was meine Erfahrung mit den automatischen Geboten widerspiegelt. Und da muss ich tatsächlich auch sagen, da bin ich dann auch tatsächlich skeptisch, wenn die Empfehlung lautet, seitens der Plattform, und ich finde, das kann man auch kritisieren, wenn die Empfehlung seitens der Plattform lautet, ich soll 14 Tage abwarten, bis ich irgendwelche Änderungen vornehme, weil wenn ich eine Kampagne mit automatischem Gebot laufen habe, keine Ahnung, angenommen, ich habe 100 Euro pro Tag da drauf, dann sollte ich 1400 Euro Budget abwarten, bevor ich irgendeine Änderung vornehme. Das sind dann die Punkte, wo ich dann einfach auch skeptisch werde und wo ich dann ein Fragezeichen dranhängen würde. Aber ja, ich habe da die ähnlichen Erfahrungen gemacht wie du, oder wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht wie du, dass automatische Gebote irgendwie noch nicht so ganz ausgereift sind.
Ja.
Oder zumindest nicht so, nicht dem Prinzip des Lowest-Cost-Biddings aus dem Hause Facebook in dem Sinne folgen. Deswegen tendenziell vermutlich auch unsere Empfehlung, eher mit den manuellen Geboten zu arbeiten.
Ja. Obwohl zum Thema Ansprechpartner muss ich sagen, es gibt da auch sehr große Unterschiede, welchen Ansprechpartner du hast.
Ja klar, also das ist jetzt keine Kritik an Einzelpersonen, sondern das sind einfach nur Dinge, die man diskutieren sollte und fragen sollte. Und ja, ich finde, das ist tatsächlich ein Punkt, bei dem ich sehr, sehr skeptisch bin. Wenn 14 Tage Setups aktiv gelassen werden sollen, obwohl die Ergebnisse faktisch nicht da sind, wo sie sein sollen, habe ich auf Facebook noch nie erlebt, dass sich dann der Wind komplett dreht und vermutlich auch auf keiner anderen Plattform. Ja. Ich weiß nicht, Sebastian, wie siehst du das denn?
Ja, also ist es wie immer eine Sache des Testings. Wir können jetzt viele unsere Erfahrungen teilen, aber who knows, vielleicht ist es in 3 Monaten genau andersrum. Also wir wissen es ja auch nicht. Es ist, denke ich, irgendwas, was auf den Prüfstand stellen sollte. Und ich bin kein Fan davon, Geld einfach zu verbrennen, nur weil eine Plattform mir sagt, dass ich war. Also gerade wenn man halt, wir sind natürlich immer ein bisschen ungeduldig, weil wir halt immer auf direktes Feedback angewiesen sind. Manchmal muss man das laufen lassen, gerade bei einer Plattform, die jetzt nicht so schnell wie Facebook ist, wo man das gewohnt ist, dass man halt auch schnelles Feedback bekommt. Aber ich denke, es muss halt einen Mittelweg geben. Man darf nicht vom ersten Tag direkt Ergebnisse, die besten Ergebnisse erwarten. Das kann schon mal eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Aber wenn 2 Wochen zu warten, dass die Kampagne vielleicht nicht gerade mal ein Break-Even bekommt, also ein Einser-Roas, womit ja kein Mensch profitabel sein kann, ist, finde ich, jetzt nicht unbedingt was, was man gerade als Dienstleister, wenn man jetzt nicht irgendwie umsatzgetrieben ist und der Gewinn egal ist, dass man das irgendwie vertreten kann, sage ich. Also ich würde es nicht machen.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bei Pinterest schon länger dauert als bei Facebook, aber ich würde jetzt auch nicht 2 Wochen warten. Also da wird nichts mehr passieren. Also
ja. Max, ich glaube auch, da an dem Punkt sind wir uns alle komplett einig. Und liebe Grüße nach Dublin. Ist nicht böse gemeint, aber am Ende ist ja unser Ziel immer, das Budget so effizient wie möglich einzusetzen.
Ja, ist ja dasselbe Thema wie der Breakdown-Effekt. Also ich meine, das ist ja genau ein ähnliches Szenario. Nur weil jetzt, wenn ich ein Adset deaktiviere, weil ich manuell ganz klar sehe, dass es schlechter performt, dann ist es ja meine Verantwortung, dass ich die Performance verbessere. Und wenn ich jetzt nochmal 7 Tage warte, dann kann es natürlich sein, aber dann kann ich eine neue Kampagne starten mit neuen Creatives. Ne? Also das ist so ein bisschen dieses warte ich jetzt ab, nur damit es eventuell dann besser läuft. Ja, ich denke, da muss man so ein bisschen so einfach so ein bisschen vergleichen. Ne? Ja, zu schnelle Entscheidung nicht gut, aber ja.
Ja, aber ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp und da bin ich auch absolut deiner Meinung, Philipp, dass man bei Pinterest schon etwas mehr Zeit benötigt oder mehr Zeit mitbringen sollte. Ich glaube, vielleicht eine Sache, über die wir auch gar nicht bisher gesprochen haben, aber die ich persönlich auch wichtig finde bei der Herangehensweise an den Kanal oder der große Unterschied meiner Meinung nach auch zu einem Instagram oder Facebook ist, dass die Daily Active Usage, nennen wir es mal so, also die Nutzer halt nicht so oft jeden Tag, das ist zumindest meine These, nicht so oft jeden Tag oder mehrfach am Tag auf Pinterest aktiv sind, wohingegen sie das halt bei einem Instagram vermutlich sind. Und ich glaube, das sollte man auch in seiner Kampagnen irgendwie, insbesondere bei Retargeting-Maßnahmen, irgendwie berücksichtigen, dass man halt so über kürzere Zeiträume, würde ich sagen, eher Schwierigkeiten bekommen könnte.
Ja, es kann gut sein, weil bei Pinterest hast du eben nicht die klassischen Jugendlichen, die den ganzen Tag vor Instagram hängen. Pinterest-User sind normalerweise, also sind ein bisschen älter, auf jeden Fall im Durchschnitt. Und die sind noch nicht so abhängig von Social Media. Wie manche.
Ja. Ich glaube, dir fehlt der Dopaminausstoß wahrscheinlich bei Pinterest. Also ich würde vermuten, einfach du hast dich durch diese neuen Stories und so, DMs, fehlt ja ein bisschen dieser ganze Dopamin-Flow, der ja eigentlich Instagram oder TikTok obligatorisch ist. Ne? Ist ja so.
Ja. Bones MC ist noch nicht auf Pinterest, vielleicht kommt das noch und dann werden auch mehr Leute jeden Tag auf Pinterest sein. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das ist echt schon eine Sache, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Okay, lasst uns noch ein bisschen Creatives mit rein denken oder besprechen und vor allem auch insbesondere den Unterschied eben zu Facebook und Instagram besprechen. Was ist anders? Was sollte ich bedenken bei meinen Creatives?
Also die Intention des Users ist einfach anders. Also warum jemand auf Facebook geht oder was man sich erwartet von Facebook und wenn jemand auf Pinterest geht. Also ich glaube, dass alle wissen, dass Leute auf Pinterest gehen, um sich inspirieren zu lassen. Das auf jeden Fall. Man darf aber auch nicht vergessen, den Fokus auf das Produkt trotzdem mit reinzunehmen. Weil wenn ich jetzt den User inspiriere, aber so das Produkt nicht mehr in den Vordergrund steht, dann bringt das auch nichts. Also man muss einfach den schmalen Grat hinbekommen zwischen ich inspiriere den User und ich verkaufe in meinem Produkt. Das muss man eben miteinander vereinen, um gute Werbeanzeigen auf Pinterest zu schalten.
Wenn wir mal über die Formate bei Pinterest sprechen, was für ein Format siehst du denn, ist jetzt am ehesten zum Beispiel geeignet für E-Commerce? Beispiel, wir kommen aus der Facebook-Welt, da ist ja für E-Commerce das Collection-Ad-Format meist ja ein ganz praktikables oder meist eins, was sehr gut funktioniert. Gibt es sowas auch bei Pinterest Und falls ja, wie heißt das?
Nein, leider noch nicht. Leider noch nicht.
Gibt es andere Formate, von denen du sagst, macht mehr Sinn, irgendwie über Video nachzudenken, macht mehr Sinn, über statisch nachzudenken, macht mehr Sinn, quadratisch zum Beispiel das aufzubauen oder eher vertikal?
Schlussendlich gibt es ja bei Pinterest dieses Standardformat, dieses rechteckige Hochformat, wie man das auch immer nennt. Und es gibt eben Videos. Videos funktionieren immer besser. Also Videos würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Kurze Videos. Am besten so 3 bis 5 Sekunden, würde ich sagen. Pinterest bevorzugt diese auch momentan, weil sie diese pushen wollen. Genau. Aber ich würde eine Kombination aus Bildern und Videos nehmen, ja.
Sebastian, wir haben, glaube ich, auch schon mal eine Creative Pinterest-Diskussion geführt, wenn ich mich richtig erinnere. Was würdest du dazu sagen?
Also bei den Creatives, ich würde versuchen, einfach die Dinge, die ich auf Facebook vielleicht nicht machen kann, auf Pinterest zu fahren. Ich habe einfach durch weniger Text, muss ich einfach viel mehr meinem Creative halt alles verstauen, sage ich mal. Jetzt mit der 20% Textregel bei Facebook ist natürlich wieder Story different, aber grundsätzlich würde ich halt versuchen, in dem Creative wesentlich schneller auf den Punkt zu kommen, durch Text-Overlay, vielleicht durch ein bisschen mehr Collagen, also einfach diese Collagen-Effekt, Lifestyle, Produktkombination und einfach ein bisschen das Auffällige zu gestalten. Also man sieht auch viele, gerade diese Affiliates, Pinterest-Advertiser, die machen ja immer diese klassischen Videos abgespielt und so, was natürlich schon auffällt. Das heißt, man kann sich natürlich versuchen, irgendwie da einzuordnen, weil das scheinbar eben schon auf Pinterest auch ein Format ist, was funktioniert. Also vielleicht auch ähnlich, wie es auch wir auch mal besprochen haben, Flo, hier in unserem Influencer-Podcast, dass man vielleicht einfach ein Split-Screen hat. Ne? Man kann ja auch viel mit diesen vertikalen 4:5 Creatives machen, müssen es dann 4:5, viel auf Pinterest. Beziehungsweise man kann ja sogar manchmal noch vertikaler gehen teilweise. Also es geht ja, glaube ich, sogar noch höher, dass man einfach diesen Platz ausnutzt und dann halt da möglichst viel Spielraum hat und einfach auch natürlich wie immer alles durchtestet, Video-Ads, Carousel, alles. Aber 1:1 zum Beispiel würde ich jetzt persönlich nicht machen, weil es einfach sehr, sehr klein ist in der App. Ne? Also wenn man das mal so sich anschaut mit 1:1 und oben drüber und nebendran, das sind diese 2 Spalten, da wird es schon sehr, 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 sehr klein. Und am Desktop ist es natürlich noch kleiner. Deswegen, so würde ich vorgehen. Testimonials in Kombination mit Produktnoten dran. Also natürlich schon ähnlich wie auf Facebook, aber halt schon versuchen einfach ein bisschen mehr, wie du auch gesagt hast, die Intention halt des Users ein bisschen mehr auffangen.
Ja. Ja, Text-Overlays sind aus meiner Sicht ein Muss bei Pinterest. Und ich würde auf jeden Fall schauen, dass das Logo auch am Pin irgendwo ersichtlich ist. Es hat aber dann mehr Branding-Hintergründe. Und ich würde auf dem Pin auch einen Call-to-Action platzieren. Das definitiv. Und sonst kommt es eben auf diese kreative Idee an, wie kombiniert man diese Intention des Users, dass man ihn inspiriert und bringt trotzdem das Produkt in den Vordergrund, verkauft ihm das Produkt sozusagen.
Hm. Okay. Ja, ich glaube auch, vielleicht eine kurze Anmerkung dazu, bevor der Kommentar kommt, weil das habe ich neulich auch erlebt. Ja, die 20% Textregelung ist bei Facebook entfallen. Das wollte ich nur mal ganz kurz dazu erwähnt haben. Die gibt es auch bei Facebook nicht mehr. Die gab es für Pinterest noch nie, deswegen go heavy on text, weil, so wie du, Sebastian, oder wie ihr beide gesagt habt, gibt ja sonst wenig Textelemente in diesen Pins. Deswegen muss man es ja eben auf Bild oder Video draufbauen. Gut, dann letzte Frage. Wir sind am Ende sozusagen schon angekommen, aber eine Frage muss natürlich noch gestellt werden, insbesondere weil wir diesen Podcast Anfang November veröffentlichen werden. Wie sieht es denn aus mit so Saisonalitäten, wie zum Beispiel irgendwie einem Black Friday oder Weihnachten? Und gar eine ganz spezifische Frage zu einem Event wie Black Friday. Kann man denn überhaupt auf Pinterest eine so große Push-Welle, sage ich jetzt mal, lostreten, wie man das auf Facebook und Instagram kann, weil dort eben die Nutzer halt mehrfach am Tag da sind? Und macht das denn überhaupt bei Pinterest Sinn, wenn ich angenommen nur 24 Stunden Zeit habe für mein Angebot, macht das da denn überhaupt Sinn, dann eine sehr ähnliche Taktik, sage ich mal, zu fahren? Oder ist es eher sinnvoller, da längerfristige Maßnahmen umzusetzen?
Also was auf jeden Fall bei Pinterest Sinn macht, ist zum Beispiel den Herbst zu nutzen oder den Winter zu nutzen. Und da eben Winterkampagnen zu machen oder Herbstkampagnen. Zum Beispiel, wenn man beim Beispiel Hochzeit bleibt, welches ich auch ja vorher genutzt habe. Zum Beispiel eben, dass man Winterhochzeiten zeigt und dann auch diese Keywords targetiert. Winterhochzeit und Kombinationen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Am Black Friday, wie du sagst, macht aus meiner Sicht weniger Sinn, weil der Zeitraum sehr klein ist. Also man kann es schon auch testen. Das Volumen wird einfach kleiner sein als bei Facebook. Ansonsten macht es eben Sinn, mit Winter, Herbst und so weiter zu arbeiten. Sommer, Frühling natürlich genauso, wenn es fürs Produkt Sinn macht.
Ja, und natürlich würde ich sagen, ganz klassisch so die Weihnachtszeit oder die Geschenkkäufe an sich, wenn man das als Saisonalität sehen möchte.
Oder die Adventszeit, ja.
Genau, die Adventszeit, genau. Also ich glaube, das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Bin aber tatsächlich auch skeptisch, was so einzelne kurze Phasen, kurze Pushes anbelangt. Ich glaube, da bin ich auch eher skeptisch. Würde ich jetzt zum Beispiel so denken, dass man überlegen könnte, vorab eben halt maximal viel Traffic dann über Pinterest auch zu generieren, um die, und das wäre dann noch vielleicht zum Abschluss eine Frage, um diese Nutzer dann halt über einen Push-Kanal, wie der Facebook und Instagram vermutlich stärker ist, da dann wiederum abzufangen. Hast du, Frage an euch beide, das denn schon mal getestet? Also quasi Pinterest-Nutzer auf Facebook dann über Retargeting oder Facebook und Instagram über Retargeting nochmal anzusprechen. Habt ihr das schon mal getestet?
Meinst du jetzt speziell mit einer Ansprache, dass du sagst, du kommst von Pinterest und so weiter? Weil sonst mache ich eigentlich überall sehr viel Retargeting, also sowohl bei Facebook als über Pinterest. Aber jetzt nicht mit einer Message, die speziell dafür ausgerichtet ist.
Also ich meine jetzt gar nicht, das wäre jetzt natürlich so ein bisschen das Ganze auf die Spitze getrieben. So, hey, du hast auf Pinterest auf folgende Anzeige geklickt, jetzt mach das. Das wäre möglich, glaube ich, technisch, aber sehr scary. Eher die Frage, ob ihr zum Beispiel gesagt habt, ich lege jetzt bei Facebook mal eine Website Custom Audience an auf Basis des UTM-Parameters, der irgendwie Pinterest, CPC, wie auch immer, beinhaltet. Und einfach nur mal geguckt, wie viele Leute überhaupt gematcht werden und wie die Performance ist.
Also ich habe es noch nicht getestet. Also ich retargete einfach alle. Also ich mache keinen Unterschied, ob der von Pinterest kommt oder ob der vorher auf eine Google-Werbeanzeige geklickt hat. Mir ist das eigentlich egal, sondern retargete einfach alle.
Ja. Gemacht habe ich es mal. Zu Anfangszeiten von Pinterest hieß es mittlerweile funktioniert, kann ich jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Aber ich habe es halt für mehrere Kanäle schon gemacht. Ne? Google über den Klick, über die UTM-Parameter beispielsweise oder über ein Referral-Event. Aber da bin ich jetzt auch bei dir, Philipp. Bin ich einfach lieber alles konsolidieren, so viel wie es geht. Aber grundsätzlich kann man natürlich auch ein bisschen spezifischer darauf eingehen. Also vielleicht, wenn man auch mit einem Rabattcode arbeitet, plattformabhängig, kann man natürlich da versuchen, irgendwie das nochmal so weiterzuführen. Machst du das vor oder ist bei dir?
Tatsächlich auch in der konsolidierten Herangehensweise aktuell. Also auch nicht so, dass ich es gerade raussplitte. Wir werden es jetzt irgendwie demnächst mal versuchen, um einfach nur mal dann auch zu sehen, wie die Qualität dieser Audience an sich alleine stehend ist. Ob es langfristig jetzt dann der Approach sein wird, wage ich auch ehrlich gesagt eher zu bezweifeln. Es ist eher so ein bisschen so der Verifizierungsansatz, ob diese Audience dann irgendwie halt funktioniert. Aber vermutlich wird die Herangehensweise nach wie vor bleiben, das zu konsolidieren zu lassen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt hier über 50 Minuten Pinterest Deep Nerd Talk hinter uns. vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Insights, Philipp. Vielen Dank für die Tipps und für die Denkweisen vor allem, die man irgendwie mitbringen sollte für diesen Kanal. Ich glaube, da war sehr viel Wertvolles dabei. Wir werden auf jeden Fall den Link oder die Links zu den Keyword-Tools zum Beispiel in die Shownotes packen und natürlich auch noch den Link zu den Shopify-Apps für Pinterest, für den Pinterest-Tag noch mit reinpacken. Und das dann wie immer alles auffindbar machen auf adsventure.de/podcast. Und in dem Fall ist es die Folge Nummer 34. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nicht mehr allzu viel zu sagen, außer vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Philipp.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Sebastian, auch an dich vielen Dank.
Vielen Dank, Flo.
Wie immer sehr gerne und dann hören wir uns.
Ja, alles mal wieder. Super. Bis dann. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adsventure.de. Bis zur nächsten Folge.